Wir vom Stier, der Raspo Fußball Podcast.
Keine Ahnung, wer es geht.
Ja, da sind wir wieder mit der zweiten Folge Wir vom Stier, der Raspo Fußball Podcast. Ich begrüße ganz herzlich alle, die uns heute zuhören. Und ich begrüße ganz herzlich die beiden Herren, die hier mit mir sitzen, beziehungsweise mit denen ich den Podcast aufnehme. Das ist zum einen wie letzte Woche der Patrick. Hi Patrick.
Guten Abend, hallo.
Und unser erster Gast, wir haben heute die Ehre, mit dem Martin Karlovic zu sprechen. Hi Martin.
Hallo.
Sehr schön, dass du auch dabei bist. Freuen wir uns sehr drüber. Ja, vielleicht fangen wir direkt mit einer kurzen Schnellfragerunde an, dass wir unseren Gast, den Martin, ein bisschen besser kennenlernen. Die meisten, die den Podcast hören, werden ihn kennen. Aber trotzdem ist es ja nicht verkehrt, eine kurze Schnellfragerunde zu machen. Martin, bist du bereit?
Ja, grundsätzlich schon. Ich nehme an, ich habe die Option zu antworten, wie Hansi Flick auf unangenehme Fragen antwortet, nämlich mit nächste Frage bitte, oder?
Du bist da vollkommen frei, du kannst antworten, wie du möchtest.
Außerdem, bei uns gibt es nur angenehme Fragen.
Ja, bei Hansi Flick auch. Komm, auf los geht's los. Los.
Okay, mein Lieblingsclub ist?
Rasensport Brandt.
Mein fußballerisches Vorbild ist?
Pierre Littbarski.
Wir haben in der Bundesliga ich weiß ja von Patrick, dass der Patrick nicht so gern oder lieber andere Ligen als die Bundesliga verfolgt. Aber jetzt haben wir am Wochenende Frankfurt-Wolfsburg gesehen. Tolles Spiel, wer es nicht gesehen hat. Aber die nächste Frage, Martin, wäre eins, also als Trainer, du bist ja Jugendtrainer in unserer Fußballabteilung. 1-0 oder 5-4?
5-4.
Warum?
Ja, macht mehr Spaß. Der Sinn des Fußballspiels ist ja Tore schießen, nicht Tore verhindern. Beim 1-0 ist viel Tore verhindert worden, beim 5-4 werden viele Tore geschossen. Es gibt trotzdem Gewinner, also hat man sozusagen beide Ziele des Fußballspiels erfüllt, nämlich Tore schießen und gewinnen.
Okay, damit gebe ich mich zufrieden.
Siehste, aber das ist das, was uns unterscheidet. 1-0 geantwortet, weil...
Ja, du warst ja Torwart.
Ja, erstens das und zweitens, ich war immer ein großer Freund des italienischen Fußballs. Also,
ja. Patrick, egal. Haben wir zuletzt mal drüber gesprochen. Catenaccio ist für den einen was, für den anderen dann auch doch nicht. Ne?
Genau.
Ja, wahrscheinlich die Geister. Lieber gute Salami und guten Wein aus Italien und Fußball von woanders.
Gut, wohl bei guten
Okay, lass ich gelten.
Mein schönstes Fußballerlebnis, mein Highlight.
Mal, du hast da nur 50 Minuten Sendezeit, oder? Also da kann ich jetzt vieles aufzählen. Ich glaube, das größte Highlight, was man als Fußballspieler, als Fußballtrainer, als Fußballvater erleben kann, ist, wenn die eigenen Söhne die Leidenschaft in doppelter Hinsicht übernehmen, nämlich die spielen beide Fußball in dreifacher Hinsicht. Erstens, die spielen beide Fußball. Zweitens, die tun es im richtigen Verein. Und drittens, die sind ja auch beide schon Jugendtrainer. Und ich denke mal, da habe ich drei Highlights zu einem gemacht. Ich denke, das ist das fußballerische Highlight meines Lebens, dass meine Söhne bei Raspo spielen und bei Raspo Trainer sind. Das finde ich cool.
Ja. Mein schlimmstes Fußballerlebnis?
Ja, ist doch gar nicht so lange her. Da hatte ich die Ehre, die zweifelhafte Ehre, geladener Zeuge zu sein bei einer Spruchkammersitzung des Fußballkreises Aachen. Und die Ereignisse, die dazu geführt haben, die waren unsäglich. Und das Einzige, was sie noch toppen konnte, war dann die anschließende Sitzung. Ich glaube, beides ist etwas, was ich nicht mehr erleben will. Wenn ich dann nochmal geladen will, gehe ich ja nicht mehr hin und zahle die Strafe fürs Nichterscheinen aus eigener Kasse. Aber ich hoffe mal, dass sich auch die Ereignisse, die zu dieser Ladung führen, nicht wiederholen. Aber das war sozusagen mein fußballerisch schlimmstes Erlebnis.
Ja, ich glaube, brauchen wir hier auch nicht großartig weiter zu thematisieren. Haben wir alle mitbekommen, war nicht so schön. Gibt's auf jeden Fall Schöneres. Was war denn dein kuriosestes Fußballerlebnis?
Das kurioseste Fußballerlebnis ist, als Jugendtrainer mit der Mannschaft am Jugendturnier in Konzen teilzunehmen, da vorher mit den Spielern zu übernachten, von den Konzenern Verantwortlichen den Schlüssel fürs Flutlicht zu bekommen, bis nachts um 2 das Flutlicht anzuhaben, dann müde im Zelt zu versinken und bei gefühlter Außentemperatur von 4 Grad Celsius im Juni morgens um 5:30 vom Geräusch wach zu werden, dass nackte Kinderfüße gegen den Lederball treten.
Wie ist das Turnier anschließend gelaufen?
Ja, super gut. Wir haben die Mannschaft in, wir hatten genug Kinder mit, haben mit zwei Mannschaften sind wir angetreten, haben die einfach irgendwie wild geteilt. Und ich meine, wir sind Erster und Dritter geworden. Es kann aber auch Zweiter und Dritter oder es kann auch Zweiter und Erster geworden sein. Aber mein Gefühl ist, wir haben da sehr, sehr gut abgeschnitten.
Habt ihr morgens gemeinsam gefrühstückt wahrscheinlich? Das war wahrscheinlich das Erfolgsrezept, oder?
Ja, Trainer hatten genug Bier getrunken und konnten damit entsprechend motivieren.
Ja, da zeichnet sich ein Muster ab. Weißt du, warum ich frage? Ich hab mir in Vorbereitung auf den Podcast nochmal vom letzten Jahr dein Interview zur Aufstiegssaison 92-93 auf der Facebook-Seite von Raspo durchgelesen. Und da schimmerte doch durch, dass eins der Erfolgserlebnisse in der Aufstiegssaison war, dass gemeinsam gefrühstückt wurde vor dem Spiel.
Das stimmt, das war neu, das war innovativ, so wie vieles in dieser Saison innovativ war. Das Innovativste war, dass Raspo endlich die Kreisliga A geschafft hat.
Ja gut, wobei du da in Frage gestellt hast, ob es tatsächlich die Teambuilding-Maßnahme des Frühstücks war oder ob es doch das gemeinsame Ausnüchtern vom Abend vorher war.
Ja, das ging ja Hand in Hand. Ja, aber man sieht, was im Amateurfußball extrem wichtig ist.
Ja, auf jeden Fall. Wir werden mit Sicherheit auch nachher nochmal drüber sprechen. Die nächste Frage geht auch wieder an dich als Trainer. Taktikfuchs oder Motivator?
Ja, ich, Taktikfuchs geht ja nicht. Ich bin 50 Jahre alt und ich habe Fußball gelernt. Da wurde mit Libero gespielt. Die Jüngeren, die sich das anhören, können ja mal googeln, was das ist. und da... So war meine taktische Ausbildung. Von daher eher Motivator, vielleicht auch gute Laune Onkel. Aber für Taktik habe ich ja zwei Trainerkollegen, die das richtig gut und extrem gut machen. Da bin ich sehr froh, weil tatsächlich so die Taktik eines jetzt U17-Spiels, die überfordert mich und die kann ich nicht mehr vernünftig vermitteln. Von daher gute Laune Onkel. Und ein bisschen Motivator.
Okay. Was lass mal so stehen. Ich glaube, das zwar nicht in Gänze, aber lass mal so stehen.
Ja, du brauchst das nicht glauben. Das ist so. Das ist einfach ein Fakt. Und ein Fakt ist nicht eine Frage des Glaubens, sondern es ist eine Frage des Wissens.
Gut.
Okay. Die für mich aktuell beste Fußballmannschaft ist?
Boah, das ändert sich ja andauernd. Im Moment vielleicht die französische Nationalmannschaft.
Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber ja, wenn man drüber nachdenkt, gibt es bestimmt Argumente dafür. Deutscher Nationaltrainer sollte werden?
Jürgen Klopp.
Und wenn das nicht geht?
Ja, dann sollen die da irgendeinen hinsetzen, bis es geht. Also das ist ja... Das am Ende ist das nur noch eine Frage von Zeit und Geld. Geld hat der DFB genug, Zeit haben die auch. Es ist eine große beamtenartige Organisation, da hat man in der Regel Zeit. Von daher wäre ich dann dafür, dass es wirklich irgendein Interimstrainer ist. Irgendein DFB-Treuer, keine Ahnung, Stefan Kunz mit Hannes Wolf, der dann von Leverkusen zurückkommt. Dann halten die einfach ein Jahr den Platz warm. Da kann man nicht viel falsch machen. Dann kann der Klopp noch ein Jahr in England das machen, was er will, oder macht ein Pepsches Sabbatical und dann ist es Sommer nächsten Jahr und dann hat er ja noch ein halbes Jahr lang Zeit, die Mannschaft einzustellen auf eine WM, die auch keiner braucht.
Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube Kicker meets DAZN oder so, in irgendeinem Podcast habe ich es zuletzt jedenfalls auch gehört, die hatten auch für eine Übergangslösung, bis Klopp dann verfügbar ist, argumentiert, die wollten Jupp Heynckes holen.
Ich fände es charmant, wenn man, wie Martin sagte, Stefan Kunz nimmt als Übergang. Ich finde das auch einen sehr, sehr interessanten Gedanken, aber zusammen mit Horst Rubesch, weil der hat jahrelang die ganzen Jungs, die jetzt rauskommen, da trainiert Kunz auch und ich glaube, als Wegbereiter für Klopp wäre das nicht die schlechteste Wahl. Aber wir haben es leider nicht zu entscheiden.
Hatte ich auch dran gedacht, aber Horst Rubesch, da würde ich mir widersprechen wollen, hat nicht die Jungs trainiert, die jetzt rauskommen, sondern hat jetzt die Jungs trainiert, die rausgehen. Also der hat ja sozusagen die jetzt in Rente gehenden Boatengs und Özils gehabt und nicht mehr die Musialas und Würzens, die wir jetzt vielleicht bräuchten. Von daher wäre so ein Kunz und dann noch irgendein Junger, ein Taktiker und der Kunz als gute Laune-Onkel, um in dem Bild von eben zu bleiben, das wäre gar nicht so schlecht, finde ich. Und die können ja faktisch nichts falsch machen. Die müssen ja einfach nur in Anführungszeichen für ein bisschen Spielpraxis sorgen. Und wenn es dann heiß wird, hat man ja nächstes Jahr wirklich die charmante Situation, dass irgendeine Liga zu Ende ist. Und dann hat man noch ein halbes Jahr Zeit, um dann eine Mannschaft wieder ordentlich vorzubereiten, wie gesagt, auf die WM, auf die Weihnachts-WM, die keiner braucht.
Der perfekte Fußballspieler muss aus meiner Sicht...
Boah, jetzt komme ich mit dem ätzendsten Wort, was es in der Fußballsprache gibt, polyvalent sein. Wir also was ich damit meine ist, der sollte beidfüßig sein und einfach eine unfassbar hohe Spielintelligenz mitbringen. Und auf keinen Fall warten, bis von draußen der Trainer schreit, was er machen soll, sondern der sollte die erstens die Fähigkeit, aber zweitens auch die Bereitschaft haben, mit seinen beiden Füßen und seinem spielintelligenten Kopf Entscheidungen selber zu treffen. Und zwar Entscheidungen selber zu treffen, schneller als dass Trainer und Eltern und sonstige Leute, die um das Feld rumstehen, irgendwas von außen schreien können. Und gleichzeitig sollte er in der Lage sein, diese Situationen, die er selber spielt, auch zu erkennen und seine Mitspieler auf dem Platz zu coachen. Damit die das dann auch tun. Das ist für mich polyvalent und das ist für mich der ideale Fußballer.
Und wie kriegst du deine Jungs genau dahin?
Ja, wenn ich das könnte, dann würde ich nicht bei Wir vom Stier-Podcast sitzen, sondern würde ich jetzt bei einem, weiß ich nicht, anderen Podcast sein, wo man Geld dafür bekommt, seine Meinung zu sagen, wo man auch Geld dafür bekommt, Trainer zu sein und nicht das Ganze als Spaß im Ehrenamt bei Raspo Brand macht.
Ja. Und weil wir im Moment einen ganz interessanten Ansatz, vielleicht so als kurzen Exkurs verfolgen. Ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche in der Folge auch schon mal angesprochen habe, im Hinblick auf unser Jugendkonzept, was wir in dem ersten Corona-Lockdown neu geschrieben haben und jetzt dabei sind, das tatsächlich auch sehr konkret auszugestalten. Wir hatten da beispielsweise schon bei den kleinsten angefangen, also Bambini, F- und E-Jugend, da ging es darum, die im Prinzip sehr breit polyvalent auszubilden und da haben wir uns ein bisschen mit auseinandergesetzt und worauf man dann sehr schnell stößt, ist die Heidelberger Ballschule. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber das ist auf jeden Fall ein Ansatz, der ja eigentlich davon ausgeht, dass die Kleinsten sehr breit ausgebildet werden. Oder man hat in Studien festgestellt, dass eigentlich die Jungs, die am Anfang ihrer fußballerischen Laufbahn, die da sehr breit ausgebildet werden, dass die nachher auch die besseren Spezialisten sind, weil es in den ganzen Spielsportarten natürlich unglaublich viele verbindende Elemente gibt. Also sei es taktischer Natur wie Freilaufen, Überzahlen ausspielen oder Überzahlen herstellen. Das ist ja egal, ob ich das im Fußball oder im Handball lerne, im Basketball oder wo auch immer. Genauso gibt es da ja koordinativ-motorische Fähigkeiten. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Elemente in den ganzen Spielsportarten. Und darauf baut die Heidelberger Ballschule eigentlich auf. Und da sind wir im Moment mit denen in Kontakt und wollen da eine Kooperation herstellen. Die haben einige Kooperationen auch schon mit Sportvereinen. Und da sind wir im Moment dran, da irgendwas hinzubekommen, was man bei uns schon sehr früh in der Jugend anfangen kann, was natürlich dann nachher, je älter die Jungs werden, immer mehr integriert sein muss. Dann wird es natürlich schon deutlich fußballspezifischer, muss es ja auch werden. Aber dass man vor allem am Anfang die Jungs sehr polyvalent, wie du gerade eben gesagt hast, ausbildet. Nur das als kleiner Exkurs.
Klingt super spannend. Ich bin ja eben der Frage ausgewichen. Jetzt konnte ich, während du über die Ballschule referiert hast, noch mal kurz nachdenken. Also was wir tatsächlich machen ist, um so ein bisschen, ich finde, der wichtigste Punkt Polyvalenz, wenn man über die U17 spricht, ist die Handlungsschnelligkeit und die Handlungsfähigkeit. Das versuchen wir schon oder versuchten zu dem Zeitpunkt, als wir nicht in 4-2er-Gruppen auf dem großen Platz uns verlaufen haben, sondern mit der ganzen Mannschaft trainieren konnten, so zu trainieren, dass wir halt gerade in letzter Zeit relativ viele Spielformen gemacht haben. Und zwar Spielformen unterschiedlichster Art, also vom Funinho angefangen, also 2 gegen 2 auf 4 Tore, über das dann gesteigert in 4 gegen 4, in Überzahl-, Unterzahlspiele, in Spiele mit Ball, in Spiele mit 2 Tore, in 3 Toren, im Sechseck, im Dreieck, im, weiß ich nicht, Achteck, mit Tabuzonen, ohne Tabuzonen, also wirklich relativ vielfältige Spielformen mit den Jungs gespielt im Training, sodass die sozusagen immer entsprechend der Spielform andere Entscheidungen treffen mussten, und zwar dann im Wesentlichen selber. Und so, was uns dadurch gelungen ist, wir haben eine ganze Reihe von Jungs, obwohl wir jetzt B-Jugend sind, die, man kann sagen, entweder noch nicht auf eine Position festgelegt sind oder aber viele Positionen spielen können. Das heißt, wir hatten es tatsächlich in den letzten Spielen, dann haben wir auch wieder experimentiert und durchgewechselt. Da gab es 4, 5 Spieler in unserer Mannschaft, die haben dann mal in einem Spiel 3 verschiedene Positionen gespielt. So, und das zu haben, das empfinde ich als relativ cool.
Ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist was ganz wichtig ist, auch schon vor allem bei den Kleinsten. Also ich sage das ja reflektierend auch ganz selbstkritisch. Ich habe da auch zu früh, also ich habe die Jungs, die ich jetzt habe, ja, begleite ich ja schon relativ lang, schon seit der F-Jugend. Wir haben nicht ab der F-Jugend mit festen Positionen gespielt. Aber letzten Endes in der E-Jugend dann doch auch schon zu früh. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Jungs da ganz vielfältige Erfahrungen auf ganz verschiedenen Positionen schon sehr früh sammeln, und da profitieren sie einfach langfristig sehr von. Und um dann irgendwie auch auf die Frage von vorhin mit Taktikfuchs oder Motivator zurückzukommen, ich glaube, ähnlich oder eigentlich genauso wie du es gerade gesagt hast, auch der ja, zumindest wenn wir vom Jugendtrainer sprechen, auf dem Niveau, auf dem wir uns bewegen, einer der absolute Taktikfuchs sein, das macht auch gar keinen Sinn. Und die Idee, die ich mit deinem Sohn Niklas in unserer Mannschaft verfolge, die ist eigentlich dem sehr ähnlich. Natürlich braucht es schon irgendwie eine gewisse Grundtaktik, und es braucht einen gewissen Plan für eine Jugendmannschaft. Und den haben wir auch ganz klar, sowohl mit dem Ball als auch gegen den Ball. Aber das A und O ist eben, ja, dadurch, ich sag mal, auslösende Situationen zu schaffen oder irgendetwas, Abläufe zu schaffen, wie die Jungs in bestimmte Situationen reinkommen und ihnen dann im Training das Handwerk mit an die Hand geben. Ist jetzt blöd, aber ihr wisst, was ich meine. Dass sie verschiedene Situationen auf verschiedene Art und Weise lösen können. Und ja, diese Entscheidung müssen sie dann eben im Spiel in den Situationen dann eben auch selbst und eigenständig treffen. Und ich glaube, das ist eigentlich der einzige Weg, wie es gehen kann, vor allem im Jugendfußball. Und dafür sind dann, wie du das gerade eben natürlich auch schon gesagt hast, ganz viele Spielformen einfach elementar, weil man einfach da nur auch ja, Sachen wie Gegnerdruck hat. Also ich kann 100-mal eine Passübung machen, ist ganz nett. Nutzen wir natürlich auch zum Warmmachen, um Abläufe reinzubekommen oder was auch immer. Aber das A und O sind Spielformen mit Ball und mit Gegnerdruck. Und dann müssen die Jungs eben da ja, selbstständig lernen, Lösungen zu finden. Und dann, glaube ich, werden die besten Spieler eigentlich diejenigen, ja, die diesen Rahmen, den du ihnen als Trainer gibst, dann eben am besten nutzen und ausgestalten. Gut, keiner will was sagen.
Ja, ich wundere mich, ich frage mich gerade, ob wir noch in der Schnellfragerunde sind oder ob wir jetzt schon so in den allgemeinen Gesprächsteil übergehen. Ja, da war ich mir gerade nicht so sicher.
Es war ein Exkurs wahrscheinlich.
Ja, nein, wie gesagt, also ich habe jetzt noch eine Frage gleich in der Schnellfragerunde. Aber ich finde, wenn sich da irgendwas anbietet, wenn man da auf irgendwas kommt, dann ist es doch besser, da direkt drüber zu sprechen und das auszuführen, bevor man nachher immer wieder darauf zurückgreifen muss.
Ja, absolut.
Aber wenn dazu keiner mehr von euch irgendwas zu ergänzen hat, dann würde ich einfach die letzte Frage stellen. Die ist so ähnlich wie die vorhin schon. Der perfekte Trainer muss aus meiner Sicht, da haben wir jetzt ja eigentlich auch schon drüber gesprochen, vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was der perfekte Trainer aus deiner Sicht können muss.
Boah, also ich würde mal sagen, der perfekte Trainer muss erstens seine eigenen Grenzen erkennen. Und zweitens, der perfekte Trainer muss wissen, wo er Trainer ist und was man da erreichen kann. So konkretes Beispiel, der Trainer wie ich, der mal irgendwann vor 10 Jahren dem Verein in einer Notsituation vorübergehend helfen wollte und dann als Vater irgendwie an diesem Verein in dieser Rolle kleben bleibt, aber nie eine richtige Trainerausbildung genossen hat, der muss sich ja jetzt nicht hinstellen und dann versuchen, irgendwelche komplexen Bundesliga-Systeme in eine Rasensport-Brand-B-Jugendmannschaft reinzubekommen mit was für einer taktischen Variabilität und abkippenden Sechsern und hängenden Neunern und ich weiß es nicht was. Das ist einfach komplett fehl am Platz. Ich finde dann ne, ein ordentlicher Jugendtrainer bei Raspo, der guckt halt, dass er seine Jungs und wenn er da Glück hat, auch Mädels zu haben, seine Mädels so auszubilden, dass die so lange wie es geht mit großer Freude zum Sportplatz kommen, den Fußball als ein Hobby lieben lernen und am Ende dann sozusagen mit ihren Freunden im Verein zusammen groß werden und dann ab einem Alter, wo sie es dürfen, nach dem Training in der Kabine ein Bierchen trinken und irgendwann mal in einem großen Haufen in die Seniorenabteilung übergehen. So, wenn das ein Trainer schafft in einem Verein wie Raspo Brand, dann ist das ein idealer Trainer oder dann ist das der perfekte Trainer. So einen Typen, wie ich den gerade beschrieben habe, den kannst du natürlich im Nachwuchsleistungszentrum nicht gebrauchen und den kannst du auch vielleicht schon nicht in Vereinen hier in der Region gebrauchen, die sich als extremst leistungsorientiert oder was auch immer titulieren, weil die wollen ja im Zweifel gar nicht so sehr die Liebe am Spiel und den Spaß an der Gemeinschaft vermitteln, sondern denen geht es dann ja darum, mit einer C-Jugend in der Mittelrheinliga zu spielen und sonntags 4 Stunden auf der Autobahn zu verbringen, weil man dann ein Spiel in Wiel hat.
Welche Vereine könntest du da nur meinen?
Ja, weiß ich nicht. Also ich weiß das schon, aber muss man jetzt nicht sagen, gibt es ja einige. Andere lösen sich ja gerade wieder auf oder haben sich aufgelöst.
Ja, ja. Nein, aber glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt, was du da sagst. Also haben wir letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen. Auch wenn wir natürlich leistungsorientierte Mannschaften im Verein haben und ich glaube, als solche würdest du deine auch beschreiben, ist es natürlich letzten Endes immer Breitensport und
Das ist halt relativ leistungsorientiert. Das ist ja nicht absolut leistungsorientiert. Natürlich versuchen wir mit unserer Mannschaft, weil der Jahrgang, den ich trainieren darf, der ist einfach von den Bambinis aus mit extrem viel Talent gesegnet. So, wenn man sich da hinstellt und sagt, so die Jungs, die da mit Talent und Ehrgeiz gesegnet schon seit den Bambinis hier rumkicken, wenn man denen sagt, so, wir machen das aber alles Breitensport und wer nicht kommen will, der kommt nicht und wir machen das unverbindlich und wenn er kommt, ist es schön und wenn er dann mal da seid, darf jeder so viel spielen, wie er will. Das würde einfach diesen Jungs mit dem Naturell, das sie haben, wird das nicht gerecht werden, sondern bei meiner Meinung ist es tatsächlich so, der Anspruch auf eine relativ leistungsorientierte Entwicklung kam tatsächlich von den Kindern und kommt jetzt von den Jungs. Die wollen gefordert werden und die wollen gefördert werden und die wollen sozusagen vorankommen. Trotzdem ist für die das Miteinander eine nicht zu vernachlässigende, gleich große Komponente. So, und dann baut sich das halt so auf und ich würde nicht sagen, schaukelt sie so, aber es entwickelt sich dann halt so, dass sich dann ein eher leistungsorientiert geprägter Ansatz entwickelt, weil dann einfach das Gros der Jungs da einfach richtig, richtig Bock drauf hat. Und dann passt das auch. Aber das ist ja immer noch anders leistungsorientiert, als das zum Beispiel in einem Nachwuchsleistungszentrum, wo das Wort Leistung ja auch im Namen vorkommt, der Fall ist. Von daher würde ich sagen, ist das, was wir bei uns tun, relativ leistungsorientiert oder ist leistungsorientierter Breitensport.
Ja, das trifft. Aber das ist ja eigentlich der Idealfall und das ist ja eigentlich das, was wir in unserem Verein auch genau wollen und wie es eigentlich nur gehen kann, wenn man sich auch anguckt. Du hast gerade eben die sehr leistungsorientierten Vereine angesprochen, die nur nach dem oder die sportlichen Erfolg als das oder so definieren, dass sie eben ja, in möglichst hohen Ligen möglichst gute Ergebnisse erzielen, die dann aber eben natürlich auch darauf angewiesen sind, sich immer wieder Mannschaften in Anführungsstrichen zusammenzukaufen, also viele Jungs von extern zu holen. Und wenn du dann natürlich so eine Mannschaft wie bei dir hast, wo einfach viel Potenzial drin steckt, dann sind die erstmal natürlich ja, die Mannschaften, die da ins Augenmerk fallen, wo die Jungs weggeholt werden, was wir jetzt auch bei verschiedenen Jugendmannschaften bei uns im Verein leider wieder das ein oder andere Mal gesehen haben, auch bei anderen Vereinen. Und ich glaube, die einzige Chance, die du da hast, ist eben genau das, was du gerade geschildert hast. Du musst ja, die Bedingungen innerhalb deiner Mannschaft so attraktiv für die Jungs gestalten, dass die gar nicht oder überhaupt gar nicht weg wollen, dass die, auch wenn andere Vereine kommen, vielleicht sagen, ja, okay, ich gehe da mal zum Pro-Training hin, ich gucke es mir mal an, auch das ist ja nicht verkehrt, um einfach mal was anderes kennenzulernen, um einfach den Horizont ein bisschen zu erweitern, aber die sagen, mir gefällt es hier so gut, ich will da gar nicht weg. Und wenn die Mannschaften dann natürlich eben das entsprechende Potenzial haben und dann so an den Verein gebunden sind, ja, dann sind das natürlich genau die Jungs, die wir haben wollen und die uns dann eben auch langfristig ja, im Verein besonders Spaß machen, sowohl sportlich als auch darüber hinaus im Vereinsleben, wo sie uns eben erhalten bleiben.
Ja, ich denke auch, dass es ganz wichtig ist und das sollte man da sollte man auch nicht müde werden, das zu betonen. Bleib mal beim Beispiel von der Mannschaft von Martin, das ist ja nun ein Stück weit ein gewachsenes Potenzial. Ihr seid den Bambinis, ne? Und die anderen Vereine, über die wir eigentlich gar nicht so viel reden sollten, da ist es ja wirklich ein gecastetes Potenzial, das aber auch von Jahr zu Jahr ändert, weil da halt die Fluktuation entsprechend ist. Ne? Und ich denke auch, das ist nicht unser Verein, das ist nicht das, was wir haben wollen und das ist auch nicht das, was uns im Prinzip ausmacht. Ne? Also klar, wenn Jungs Interesse haben, bei uns Fußball zu spielen und auch später dazukommen, wir schicken keinen weg, das ist ganz klar, aber wir gehen jetzt nicht hin und klappern die Sportplätze der umliegenden Vereine ab und sagen, der hier zum Probetraining, die können wir gebrauchen. Also ich glaube, das wäre nicht förderlich für die Identität unseres Vereins.
Ja, absolut. Gut, dann ja, haben wir nach einer halben oder fast einer halben Stunde dann die Schnellfragerunde damit auch abgeschlossen.
Dann können wir jetzt einmal richtig in die Tiefe gehen.
Ja, genau. Endlich. Ich habe da eine Frage an den Martin, wenn ich reinschießen darf.
Ja,
mach euch
gerne.
Ja. Also ich kenne den Martin jetzt seit, ich habe eben mal überlegt, es müssten so circa 30 Jahre sein. So, ich glaube seit Anfang der 90er wahrscheinlich. Ich habe ihn ja noch als aktiven Spieler in der ersten Mannschaft damals sehen dürfen, als ich als kleiner Spross am Spielfeldrand stand. Er war ein sehr guter Spieler. Er ist, glaube ich, ein sehr guter Trainer heute, zwar in der Jugend, aber das ist ja egal. Trainer ist Trainer. Was mich mal persönlich interessiert, ist seine Einschätzung, wie sich der Fußball in den letzten 25, 30 Jahren verändert hat. Also es heißt ja immer, der Fußball ist athletisch geworden, er ist viel schneller geworden. Und viele sagen auch, er ist besser geworden, hat er durch. Ich tue mich damit immer schwer, weil also ich persönlich sehe so, habe ich ja eben schon mal eingeworfen, dass Fußball eigentlich eine relativ pragmatische Sportart ist. Am Ende des Tages entscheidet über Sieg und Niederlage das eine Tor Unterschied. Das kann man auf verschiedenen Wegen erreichen, haben wir eben darüber gesprochen. Ich persönlich denke zwar, dass der Fußball schneller geworden ist, aber ob er unbedingt besser geworden ist, ob er technisch besser geworden ist, weiß ich nicht. Wie ist deine Einschätzung, Martin?
Bevor ich die Frage beantworte, möchte ich mir anmaßen, dich zu korrigieren. Weil so groß ist der Altersunterschied auch nicht, dass ich erst gespielt habe und du warst noch ein kleiner Spross.
10 war ich so, 10, 12 war ich.
Ich meine, wir kennen uns noch aus der Zeit, wo du Torwart warst in der Jugendmannschaft von Raspo und ich war einer deiner jugendlichen Trainer.
Das ist richtig, genau.
Ich habe nämlich schon mal einen Exkurs gemacht als Jugendtrainer, als Jugendlicher. Irgendwann musste ich mich da mal entscheiden, was ich alles weitermache. A-Jugend spielen, bei der ersten auf der Bank sitzen, Jugendtrainer sein, Freundin haben, Abitur machen und keine Ahnung, was ich noch. Tennis habe ich auch noch gespielt. Und damals habe ich ja meine Jugendtrainerkarriere beendet, aber du warst in dieser Mannschaft Torwart, da bin ich ziemlich sicher, von daher kennen wir uns seit dann. Wie hat sich seit damals der Fußball verändert? Ja. Also erstmal, die Grundzüge des Fußballs sind ja gleich geblieben. Der Platz ist gleich groß geblieben. Auf den Stirnseiten stehen die Tore, da muss der Ball rein und spielen 11 gegen 11 und im Tor steht einer, der darf die Hände nehmen. So, das hat sich ja erstmal alles nicht geändert. Es gibt die bestehenden Wettbewerbe, die sind alle noch geblieben. Es sind dann ein paar dazugekommen, um dazu zu kommen, und damit kommen wir eigentlich dahin, was sich am Fußball meines Erachtens am meisten verändert hat und sicherlich auch nicht zum Vorteil der Sportart. In dieses System Fußball ist einfach unfassbar viel Geld reingeschossen worden, und Geld verdirbt ja bekanntlich den Charakter, und Geld verdirbt halt zum Stück weit halt auch den Fußball und verdirbt den Sport. Und durch dieses Geld, was in dieses System reingepumpt wurde und wird, werden meines Erachtens eigentlich am Ende die meisten Veränderungen gemacht und nötig gemacht. Es werden dann Spieltage entzerrt, damit mehr Fernsehstationen jetzt mittlerweile ja mit ihren Bezahldiensten, und ich bin da ja auch Konsument von Sky, von DAZN und ich weiß es nicht was, wo man dann alles doch schön bezahlt, damit das alles, dieses System getragen wird. Meines Erachtens ist der Videoschiedsrichter eine Empfindung des Geldes, damit dann ja gerechtere Entscheidungen getroffen werden, damit dann, weil es ja um so viel Geld geht, nicht jemand finanziell benachteiligt wird und sozusagen einfach vieles, was man an Veränderungen im Fußball sieht. Und die gravierendsten Veränderungen sind halt einfach dadurch gekommen, dass in dieses ganze System einfach so unfassbar viel Geld gepumpt wird. Der Sport an sich, der verändert sich natürlich auch fortwährend, und der muss sich fortwährend verändern, weil das Leben an sich besteht ja aus Veränderung. Ne, jetzt gucken wir raus, die Bäume werden langsam wieder grün, es wird länger hell. Vorgestern oder letzte Woche hat es noch geschneit, übermorgen ist es wieder wärmer, dann kommt der Sommer, dann kommt der Herbst, dann kommt der Winter, und die Dinge sind ja alle in einer Veränderung. Und so wie die Veränderung, glaube ich, Teil unserer Existenz ist, verändert sich auch eine Sportart, und sie muss sich auch verändern. Es müssen neue Techniken kommen, es müssen neue Taktiken kommen, weil wenn es sich nicht verändern würde, wäre es ausrechenbar, dann wird es langweilig und am Ende würden alle Spiele 0-0 ausgehen, weil ja jeder alles kennt und alles gleich ist. Von daher muss sich der Fußball an sich verändern, weil wenn er sich nicht verändern würde, dann, wie gesagt, dann wären am Ende alle gleich und dann hätten wir keinen Wettbewerb mehr. Dass der Sport an sich sich verändert, das finde ich richtig cool. Das macht auch Spaß, dem zu verfolgen, was es da für Ansätze gibt. So, und dann gibt es aber noch die von außen, ich sag mal, hervorgerufene Veränderung. Das ist halt einfach, weil der Fußball neben dem Sport halt auch ein Wirtschaftszweig geworden ist, in den einfach Geld reingepumpt wird, was meines Erachtens die Wertschöpfung, die da betrieben wird, nicht mehr rechtfertigt oder nicht mehr entsprechend widerspiegelt. Das heißt, der Fußball ist eine Unterhaltungsindustrie. Diese Unterhaltungsindustrie kriegt halt unfassbar viel Geld. Ist der Unterhaltungswert so hoch wie das Geld, was da reingepumpt wird, würde ich sagen, nö, ist es nicht. Da kriegt man sicherlich für weniger Geld woanders bessere Unterhaltung. Und das sind sozusagen Tendenzen, die finde ich schwierig, dass aber der Sport an sich und die Sportart an sich sich verändert. Das finde ich nicht nur normal, das finde ich richtig gut, weil wenn das nicht passieren würde, dann wäre es einfach langweilig. Also das ist ja in anderen Sportarten auch. Ich bin ein totaler Fan vom Skispringen, das weiß man nicht. In der Regel mache ich auch nicht selber, gucke ich mir aber jedes Jahr mit Vergnügen an. Das ändert sich auch, dieser Sportart ändert sich auch, obwohl man sagt, ja, das ist doch ein Typ, der hat zwei Skier an und fährt eine Schanze runter und landet. Aber da wird auch an Material, an Technik, an Taktik und an Absprungtechniken gefeilt und experimentiert und verändert. Und das muss ja auch sein, damit man kompetitiv bleibt. Von daher würde ich sagen, er verändert sich massiv an zwei Dimensionen. Das eine ist natürlich, damit man wettbewerbsfähig bleibt. Und das andere ist aber sozusagen von außen getrieben, weil der Sport halt nicht mehr nur ein Sport ist, sondern eine Unterhaltungsindustrie. Wir haben ja die Schnellfragerunde verlassen, deshalb durfte ich heute länger antworten.
Ja, selbstverständlich. Alles gut, sehr, sehr gerne. Wie siehst du das denn im Hinblick auf unseren Verein, also auf unsere Abteilung? Sind das Sachen, die da 1:1 zu übertragen sind? Oder würdest du da differenzieren?
Ja, Also ich sehe nur, dass in das System Jugendabteilung nicht viel Geld gepumpt wird. Wenn man sich mal so die Hütchen anguckt, die da in der Hütte rumfliegen, dann könnte in dieses System deutlich mehr Geld gepumpt werden, aber dann nicht in Spielergehälter, sondern in Material, in Trainingsbedingungen. Es könnte auch Geld gepumpt werden in das System Rasensport Brand, in den zweiten Platz. Also in die Umwandlung des Aschenplatzes in einen Kunstrasenplatz, aber noch viel wichtiger fände ich es ehrlich gesagt, bevor dann zweiter Kunstrasenplatz gebaut wird, dass in Infrastruktur investiert würde. Die Duschen von Rasensport Brand, die waren schon ekelhaft, als ich noch Jugendspieler war. Und heute sehen die immer noch so aus wie früher. Da sind immer noch die gleichen Bänke drin. Das ist nicht besser geworden über die Zeit. So, und das, was finde ich, einem Verein wie Brand total fehlt, ist Cafeteria-Infrastruktur. Also die Möglichkeit, am Platz eine Grundbewirtung zu machen, nach dem Spiel vielleicht nochmal mit Jungs oder der Mannschaft oder Mannschaftskameraden zusammenzusitzen, Fußball zu gucken, und sozusagen das Soziale, was im Sport und auf dem Platz entsteht, das noch in die Zeit davor und danach zu bringen, das fehlt bei Raspo total. Da hat der Verein meines Erachtens total den Anschluss verloren gegenüber vielen umliegenden Vereinen, und da wäre Geld gut angebracht, und würde sozusagen auf jeden Fall auch einen sozialen Mehrwert schaffen, weil wir halt ja bei uns im Verein durchaus viele Menschen, auch aus durchaus unterschiedlichen Regionen in Aachen und um Brand herum zusammenbringen, und wenn es die Möglichkeit gäbe, diese auch über den Sport hinaus am Sportplatz oder zentriert um den Sportplatz zusammenzubringen, dann könnte da wirklich ein richtiger Mehrwert entstehen, und da würde sich Investition lohnen. So, das ist zum Thema Geld. Ich glaube, die andere Weiterentwicklung, die andere Veränderung, hast du ja eben schon gesprochen, da ist der Verein in meinen Augen jetzt nicht nur sehr offen, sondern über das neue Jugendkonzept, jetzt Stichwort Heidelberger Ballschule und so, an einigen Stellen ja auch wirklich innovativ und damit verändernd unterwegs. Und das finde ich auf jeden Fall gut. Das heißt, im sportlichen Bereich habe ich das Gefühl, geht der Verein mit den Veränderungen mit. Im wirtschaftlichen Bereich und in der Frage, wo geht das Geld hin und wo wird es investiert, hinken wir hinterher.
Ja, also ja, zur Infrastruktur halt kann ich vielleicht, habe ja letzte Woche im Podcast, den ich da hier mit dem Lukas zusammen gemacht hatte, unseren Eisbrecher-Podcast, da sind wir schon drauf eingegangen, da triffst du den Nagel auf den Kopf. Das ist, wir sind ein expandierender Verein in Sachen Quantität und Qualität. Wir werden von Jahr zu Jahr größer und haben leider mit Ausnahme des Kunstrasenplatzes eine Infrastruktur, die aus den 60ern ist. Das ist vollkommen richtig. Und darüber hinaus muss man ja nochmal sehen, wir sind tatsächlich auch in Brand, um Brand, ein sozialer Schmelztiegel ein Stück weit. Bei uns kommen alle Bevölkerungsschichten ein Stück weit zusammen. Und da ist, glaube ich, eine gemeinsame Anlaufstelle in Form einer Cafeteria, eines Vereinsheim unabdingbar. Da würden wir auch gerne Geld in die Hand nehmen, aber es ist ein städtisches Areal. Da sind uns ein Stück weit die Hände gebunden, aber auch das kann man an dieser Stelle sagen, wir bleiben dran, wir versuchen weiterhin da im Prinzip zum Ziel zu kommen, dass sich da spätestens mittelfristig etwas ändert. Ich weiß, mittelfristig ist so ein dehnbarer und nicht greifbarer Begriff, aber ohne jetzt da aus dem Nähkästchen plaudern zu wollen, wir sind tatsächlich dran.
Ja, aber da kann ich ja was zu sagen. Ich bin ja, sorry Lukas, ich bin da ja kein Vereinsvertreter, sondern nur ein als Trainer helfender Vater. Da kann man natürlich von außen drauf gucken, die Sache ein bisschen verniedlichen und mit einem ordentlichen Schuss Pragmatismus sagen, dein Kernargument mit, das ist ein städtisches Areal, das trifft ja nicht exklusiv auf den Platz von Rasensport Brand zu. Und wenn man sich so anguckt, was mit städtischen Mitteln auf anderen städtischen Arealen in den letzten Jahren entstanden ist, dann muss man entweder sagen, die anderen Vereine haben irgendwas richtig gemacht, oder man kann auch sagen, Rasensport Brand hat da irgendwas falsch gemacht oder was anders gemacht oder was nicht gemacht, was andere Vereine gemacht haben. Wie gesagt, das ist meine Sicht, absolut. Wenn ich da sozusagen wertneutral von draußen drauf gucke, oder sage ich, da ist in Summe, in der Gemengelage, wie gesagt, wird dem Verein ein ordentliches Vereinsheim mit einer Cafeteria auf einem städtischen Areal richtig, richtig gut zu Gesicht stehen.
Ja, absolut. Stimme ich dir zu 100% zu, und es ist schön, dass du das sagst, weil es ja auch genau das ist, was wir wahrnehmen und was wir sehen. Diese Bemühungen gibt es ja schon etwas länger, aber sie werden jetzt nochmal ganz konkret aufgenommen, intensiviert. Ohne da jetzt, glaube ich, zu viel sagen zu wollen, also heute ist Montag, aber innerhalb der nächsten Tage wird es da durchaus auch nochmal von Vereinsseite, werden wir da einen Termin wahrnehmen, den wir ausgemacht haben, wo wir auch da nochmal mit den entsprechenden Stellen wollen, mit den entsprechenden Stellen sprechen wollen, um das weiter voranzutreiben, weil auch wir natürlich sagen, genau das, was du gerade sagst, Martin, es kann einfach auch von uns niemand mehr irgendjemandem bei der Größe unseres Vereins, bei dem, was alles da möglich ist, und wenn man sich eben anguckt, was ringsherum um uns passiert, dann kann das einfach niemand von uns an Vereinsvertretern irgendjemandem vernünftig erklären, warum das irgendwo anders gehen soll und warum es bei uns eben nicht geht. Und wie gesagt, wir werden innerhalb der nächsten Tage nochmal die entsprechenden Stellen, gibt es schon Termine, anlaufen, und da kann man sich jetzt keine Wunderdinge von versprechen, von einem auf den anderen Tag, aber wir sind da sehr konkret dran, und deswegen ist es schön, dass wir es auch nochmal von dir so als Trainer
und Vater. Ich drücke die Daumen, und alle, die das hören, drücken bitte mit die Daumen, dass bei dem Termin oder bei den Terminen Steine ins Rollen kommen und in die richtige Richtung rollen.
Wir werden unser Möglichstes tun. Das sei allen versichert.
Ja, da werden wir alles für tun, und dann werden wir gucken, was dabei rauskommt. Auf eine Sache will ich aber noch zurückkommen, weil du vor der Infrastruktur auch jetzt Beispiel Hütchen angesprochen hast. Die Frage ist halt immer, wir haben ja irgendwie einen gewissen Spielraum an Geld, und dann müssen wir eben gucken, was wir damit sinnvoll machen können. Und es ist, glaube ich, nicht so, dass da jetzt irgendwas an Geld einfach irgendwo sinnlos rausgeschmissen wird, dass da irgendwas an Geld einfach rumliegt. Wir machen ja viele Sachen, beispielsweise auch auf Fortbildungen, die wir für die Trainer angeboten haben, die natürlich auch Geld kosten. Wir haben sogar Hütchen tatsächlich am Anfang des ersten Corona-Lockdowns nochmal gekauft, aber die selbstständigen sich ja dann auch oft irgendwie und werden dann deutlich weniger. Deswegen müssen wir natürlich auch da immer gucken, wo ist das Geld sinnvoll investiert. Und wenn es da konkrete Vorschläge und konkreten Bedarf gibt, dann sind wir da immer für Vorschläge offen, und ansonsten gucken wir halt natürlich, wo wir das Geld möglichst sinnvoll investieren können. So, Martin, wir haben jetzt schon über deine Mannschaft gesprochen. Du hast auch schon angesprochen, dass natürlich eine besondere und schwierige Zeit auch für euch ist. Ihr dürft es im Moment zwar wieder auf dem Platz, aber natürlich auch nicht so, wie man sich das fußballtrainingsmäßig generell eigentlich vorstellt und das gerne hätte. Wie kommt ihr denn in Bezug auf den Trainingsbetrieb jetzt mal gesprochen mit eurer Mannschaft durch die Corona-Zeit?
Ja, am Ende wahrscheinlich wie alle. Aber auch da gilt natürlich, dass man sich überlegen sollte, ob das Glas halb leer ist oder das Glas halb voll ist. Meine Ansprache an die Mannschaft vor praktisch jeder Trainingseinheit ist, dass das natürlich im Moment so nicht ist, wie wir es gewohnt sind, aber wir uns darüber freuen sollten, dass wir überhaupt trainieren dürfen, denn es könnte ja auch anders sein. Von daher gilt es bei uns im Moment in den Trainingseinheiten nicht darum, zu bedauern, was wir nicht machen dürfen, sondern zu genießen, was wir haben. Und das machen die Jungs wirklich im Moment überragend. Also wir haben 100% Trainingsbeteiligung, es sind immer alle da und die Jungs machen voll mit. Wir legen das Training so aus, dass wir sie jetzt zunehmend körperlich fordern, aber wir haben auch gesagt, wir wollen das Training so gestalten, dass das im Moment einfach Spaß macht. Und die sollen uns auch sagen, wenn was nicht Spaß gemacht hat, weil dann machen wir es nicht mehr. Und wenn was besonders viel Spaß gemacht hat, sollen sie es uns auch sagen. Dann wiederholen wir es beim nächsten Mal. Und das nehmen die einfach überragend mit und die freuen sich halt einfach, sich nochmal sehen zu können, Kunstrasen unter den Füßen zu haben. Von daher gilt das halt im Moment einfach in der Corona-Krise im sprichwörtlichen Sinne, am Ball zu bleiben und aus den limitierten Möglichkeiten das Beste zu machen, was geht, die Jungs zusammenzubringen, so wie es erlaubt ist, und dafür zu sorgen, dass alle das, worum es geht, nämlich die Liebe am Spiel, am Fußball, nicht verlieren, sondern behalten und dass dann alle heiß wie Frittenfett sind, wieder weiterzumachen, wenn wir wieder richtig dürfen. Und mein Eindruck ist, dass uns das im Moment ganz gut gelingt. Ist, wie gesagt, es ist kein Spieler abgetaucht. Wir haben 100% Trainingsbeteiligung und wir haben in der Corona-Krise einen Spieler noch dazu bekommen, der sich aus eigenen Stücken von einem leistungsorientierten Verein kommt, uns angeschlossen hat. Von daher, das Beste draus machen und Spaß behalten.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig im Moment, ich glaube, das ist auch was für viele Mannschaften natürlich jetzt schwierig geworden ist, was aber, wenn es dann auch so richtig wieder losgeht, für die einfach schwierig ist, die ja so ein bisschen über die Corona-Zeit den Kontakt verloren haben. Ich meine, da seid ihr mit eurer gewachsenen Mannschaft jetzt nicht so anfällig für, aber Patrick, wir haben ja letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen, dass wir nächste Saison auch wieder sehr, sehr viele Mannschaften melden werden, weil es einfach ja auch nicht so viele Abgänge und Austritte gibt, vielleicht bei anderen Vereinen, worüber wir sehr dankbar sind, aber was eben, glaube ich, auch genau daraus resultiert, was der Martin gerade gesagt hat, dass wir einfach auch über die Zeit versucht haben, die Jungs dabei zu halten und dass es jetzt eben wichtig ist, dass die Jungs einfach wieder Spaß haben am Spielen. Ich sehe das auch bei anderen Mannschaften jetzt gar nicht unbedingt innerhalb unseres Vereins, aber dass da schon wieder sehr viel, ja, ich sag mal, ganz zielorientiert gearbeitet wird. Ich denke einfach, dass es im Moment einfach wichtig ist, dass die Jungs Spaß haben und dass man sie wieder zusammenbringt nach der langen Zeit. Und ich glaube, dass wir da alle, Martin, was ich von eurer Mannschaft mitbekommen habe, oder andersrum, wir haben ja vom Verein oder von Vereinsseite auch während der Corona-Zeit, auch während der Lockdown-Zeit immer wieder versucht, verschiedene Sachen anzubieten, verschiedene Angebote zu machen, sei es das Online-Training, was wir da angeboten haben, sei es Trainingsideen rauszugeben oder was auch immer. Aber natürlich ist da auch jede Mannschaft auf das Engagement ihrer Trainer angewiesen und ich glaube, da ja, profitiert eure Mannschaft auch sehr davon, dass ihr natürlich in der Corona-Zeit nicht untätig gewesen seid. Kannst du da vielleicht nochmal kurz was zu sagen, was ihr da so gemacht habt, jetzt Stichwort Lauf-Challenge beispielsweise?
Ja, Stichwort Lauf-Challenge ist relativ einfach erklärt. Da mussten die Jungs drunter leiden, dass ich im ersten Lockdown und in den Folgen des ersten Lockdowns zu fett geworden bin. Ich habe mich irgendwann mal Ende letzten Jahres im Dezember auf die Waage gestellt und bin bleich geworden und habe gesagt, so kann es nicht weitergehen. Und habe dann gesagt, ja, wir haben jetzt aber auch länger nicht trainiert, fangen wir doch mal an. Und ich habe dann meinen alten, schwergewichtigen Körper in Laufschuhe gequält und auf den Fennmannweg gequält und habe gesagt, so, ich gehe jetzt laufen und ich fordere halt die Jungs heraus, es besser zu machen als ich. Also die hatten dann die Aufgabe, wir haben einen 21er Kader, ich glaube beim ersten habe ich gesagt, 15 Mann müssen in 3 Tagen besser sein als ich. Also entweder mehr Kilometer in der gleichen Zeit laufen oder genauso viel Kilometer schneller laufen. Und habe gesagt, und wenn er das schafft, dann gibt es eine Pizza. Und so hat sich das dann so ein bisschen über die Zeit hochgeschaukelt. Wir sind dann irgendwann dazu übergegangen, dass wir so, weil die statischen Challenges, die waren dann irgendwann langweilig, haben dann dynamische Challenges gemacht. Also ich habe dann gesagt, so, ich laufe diese Woche und ich wette, dass ihr es nicht schafft, an den Tagen Montag bis Sonntag 10 oder 15 Mal mehr zu laufen, als ich an den Tagen Mittwoch bis Freitag. So bin ich dann immer schon montags um 7 aufgestanden. Das war dann noch, da war es dunkel im Januar. Taschenlampe auf die Stirn und ab und habe dann erstmal einen rausgehauen, dann konnte ich sehen, okay, montags hatten sie alle keinen Bock, dienstags sind sie ein paar gelaufen, dann habe ich mittwochs die Messlatte wieder hochgelegt, dann sind sie alle gelaufen, Donnerstag auch, dann musste ich also freitags nochmal richtig einen rausballern damit ich dann vorm Wochenende einen ordentlichen Vorsprung hatte. Und ich konnte dann sehen, so samstags kamen die ersten und sonntags hat sie dann gepackt. Dann haben die sich auch untereinander gepusht und am Ende haben die auf jeden Fall deutlich mehr Pizzen gewonnen, als sie verloren haben. Wir haben dann noch immer so einen Monatssieger gekürt oder die drei Monatsbesten. Den habe ich dann eine Pizza nach Hause gebracht. Die anderen Pizzen essen wir dann irgendwann mit der Mannschaft, wenn man darf. Und so sind über die Zeit doch ist eine ordentliche Anzahl gemeinsam gelaufener Kilometer zusammengekommen. Ich habe über diese Challenges nicht nur Pizzen, sondern 8 Kilo verloren. War also alles in Summe eine ganz gelungene Geschichte. Und als mir die Lauferei zu anstrengend wurde, bin ich dann hingegangen und gesagt, so jetzt muss ich mal was machen, dass wieder andere arbeiten und nicht nur ich. Und während der Verein dann das Online-Training mit einem lokalen Fitnessstudio aufsetzt, hatte ich Privatkontakt aufgenommen zum PTSV Aachen. Und wir haben dann aus der Mannschaftskasse da 3 Online-Einheiten Fitness-Stabi und Koordination bekommen von einem Trainer aus dem PTSV, der aus dem Kampfsport kam. Da hatten wir dann auch eine überragende Trainingsbeteiligung. Also da war jeweils die Mannschaft komplett da. Die haben voll mitgezogen und das war auch nochmal eine eigene Erfahrung, die wir gemacht haben. Den Kollegen haben wir auch eingeladen, dass wenn wir mal alle wieder trainieren können, dann kommt der auch mal zum Platz. Entweder kriegt er eine Pizza oder aber der quält vorher nochmal die Jungs richtig. Das war auf jeden Fall auch eine gute Sache. So. Und über diese Aktion haben wir uns dann jetzt eigentlich durch die zweite fußballlose Zeit so ein bisschen durchgehangelt, durchgerettet und sind aber jetzt froh, dass wir mit immer noch in reduziertem Umfang, aber doch wieder regelmäßig auf dem Platz stehen können. Und dann hat im Moment halt einfach jeder Spieler einmal die Woche eine Trainingseinheit und laufen gehen wir im Moment nicht, weil am Ende wollen wir ja Fußball spielen und sind keine Leichtathleten.
Ja, sehr, sehr coole Idee auf jeden Fall. Wie sieht das, also das war ja jetzt im Prinzip der Trainingsbetrieb, wie sieht das mit Meisterschaftsbetrieb, mit Spielbetrieb aus? Verschwendet ihr da schon irgendwelche Gedanken dran? Gibt es da irgendwas, was für euch wichtig ist, was euch unter den Nägeln brennt, was ihr, auch wenn natürlich noch nichts abschließend zu klären ist, aber was ihr, was euch im Prinzip helfen würde, sage ich mal, das ein bisschen einordnen zu können?
Ja, am Ende des Tages, glaube ich, gibt es im Moment in diesem Land und in dieser Gesellschaft viele Fragestellungen, viele wichtige Fragestellungen. Und in der Reihenfolge der wichtigen Fragestellungen liegt die Frage nach dem Spielbetrieb einer Leistungsklasse U17 Kreis Aachen sehr weit unten. Von daher sage ich, schauen wir mal. Lass uns auf uns zukommen und Gedanken mache ich mir um Spielbetrieb, Wiederaufnahmespielbetrieb. Keiner, weil ich habe eine Mannschaft, die ist jetzt B-Jugend und zwar komplett jüngerer Jahrgang B-Jugend und egal welche Entscheidung getroffen wird, die ist auch nächstes Jahr alles noch komplett B-Jugend. Also wenn jetzt die Saison abgebrochen wird und man sagt, alle gehen ein Jahr weiter, dann bleiben wir als B-Jugend zusammen. Wenn die Saison wiederholt wird, ist auch B-Jugend. Wenn die Saison weitergespielt wird, sind wir auch B-Jugend. Also das heißt, wir bleiben als Mannschaft so zusammen und werden irgendwie wieder in einer Art verwandten Liga spielen, wie wir im Moment spielen. Und der Rest ist mir auf gut Deutsch gesagt ziemlich egal. Da lassen wir auf uns zukommen und wenn man dann weiß, wie es ist, dann kann man sich darauf einstellen. Aber da jetzt sich über ungelegte Eier Gedanken zu machen, habe ich keine Zeit zu und interessiert mich auch wirklich nicht, ist auch wirklich nicht so wichtig.
Ja, ich glaube auch, es wäre jetzt, gut, es ist zwar Kaffeesatzleserei, aber jeder, der 1 und 1 zusammenzählen kann und mal einen Blick auf den Kalender wirft, wir haben heute den 12.04. Die Saison muss, das geht nicht anders, bis zum 30.06. abgeschlossen sein. Wie gesagt, und das dann mal subsumiert, der wird von selber drauf kommen, dass das sehr utopisch ist, dass diese Spielzeit fortgeführt wird.
Ja, ach, man könnte aber ja die Saison auch in den Katar-Rhythmus quetschen. So, es ist ja gerade en vogue, irgendwie die Dinge am Winter zu orientieren, machen andere Länder ja schon seit langem. Und von daher, aber da sage ich, die Frage ist so, die ist so unwichtig und die ist also auch speziell für unsere Mannschaft so irrelevant. Bin ich wirklich total entspannt, das lasse ich auf mich zukommen und wenn es soweit ist, dann kann man sich dann auf das, was sein wird, wieder gemeinsam mit den Trainerkollegen und den Jungs einstellen. Ist aber wirklich das ist wirklich nachrangig.
Ja, ich sehe es halt aus Sicht der kompletten Fußballabteilung. Da habe ich natürlich den Blickwinkel drauf, dass da die Interessen von vielen im Prinzip berücksichtigt werden, die halt die Frage haben, was glaubst du, kann es weitergehen, wird es weitergehen, wann wird es weitergehen? Also klar, es ist ein Stück weit jetzt Kaffeesatzleserei, da irgendeine Aussage zu treffen, das ist ganz klar.
Aber ich glaube, die Frage ist nicht, geht es weiter oder kann es weitergehen, sondern was kommt danach? Also ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders als ihr beide. Ich gebe euch absolut recht, es gibt viel dringendere Fragen im Moment. Es gibt aber auch Leute, deren Aufgabe es ist, sich um diese dringenderen Fragen zu kümmern. Und genauso gibt es Leute, deren Aufgabe es ist, sich eben um sowas wie einen Spielbetrieb, wie einen Meisterschaftsbetrieb, um die Organisation dafür zu kümmern, eventuell verschiedene Szenarien zu entwerfen, und da einfach mal irgendwie was zu kommunizieren. Und ich verstehe, Martin, dass es für eure Mannschaft absolut irrelevant ist. Ich glaube, es gibt aber auch viele Mannschaften, für die das nicht so irrelevant ist. Also beispielsweise, wenn ich mir jetzt meine Jungs angucke, gut, vielleicht blicke ich da auch irgendwie zu persönlich und zu subjektiv drauf, kann sein, aber wenn ich mir überlege, dass wir das erste Jahr D-Jugend bei den 2007ern in der Sonderliga mitgespielt haben und da echt eine tolle Runde gespielt haben, dann Quali-Platz, also wir sind ja 2008er, haben also bei den Älteren mitgespielt, da einen Quali-Platz für die Bezirksliga erreicht hatten beim Stand von Saisonabbruch, dann konnte man aber nicht aufsteigen oder es gab keine Quali-Runde wegen Corona, war auch absolut okay, dann mussten wir dann im Prinzip, weil wir nur in der Sonderliga bleiben konnten, bei uns im eigenen Jahrgang wieder in der Sonderliga spielen, haben da jetzt nach 5 oder 6 Spielen irgendwie, keine Ahnung, ich will jetzt nicht lügen, irgendwie 35-4 Tore oder sowas, haben gegen die ganzen Mannschaften von oben schon gespielt, also sind da relativ konkurrenzlos. Ja, und jetzt wird die Saison voraussichtlich wieder abgebrochen. Wir haben jetzt ein verschenktes Jahr, sage ich mal. Und nächstes Jahr sollen wir dann eventuell dann wieder Sonderliga spielen. Eventuell kann es uns auch passieren, dass wir dann Staffel spielen. Und dafür ist diese Mannschaft einfach sowieso viel, viel zu gut. Aber was ich damit sagen will, ist, dass ich schon glaube, dass es da wichtig wäre, dass sich da einfach mal jemand drum kümmert. Wie gesagt, es gibt Leute, die sich darum kümmern müssen, um Fragen, die dringender sind. Das ist auch absolut okay. Aber es gibt auch Leute, deren Aufgabe es ist, sich genau um diese Themen zu kümmern. Und wenn ich dann gucke und jetzt überlege, wie oft ich jetzt schon den Fußballkreis Aachen kontaktiert habe und wie wenig Rückmeldung ich da bekommen habe, dann finde ich das,
das Problem.
Sehr enttäuschend. Und mit Leuten, mit denen ich mich austausche, da ist es ähnlich.
Das Problem ist ja ein Stück weit, das wird ja nicht vom Fußballkreis Aachen entschieden. Die sind ja im Prinzip nur die Statthalter von Hennef, also vom FVM. Also die Entscheidung, ob die Saison beendet wird, verlängert wird oder was auch immer, die wird letztendlich am Ende des Tages in Hennef getroffen. Und die orientieren sich halt an der politischen Entscheidung, die aktuell nachrangig ist, wie der Martin eben sagte, weil das ist im Moment kein Thema. Also ich glaube einfach, um es abzukürzen, ich glaube, dass du die Saison, also die Spielzeit 2021, so wie sie geplant war, abhacken kannst.
Ja, das glaube ich auch. Da gebe ich dir recht. Aber trotzdem muss ich mir doch da irgendwie Gedanken machen, wie geht's dann mit den Mannschaften weiter?
Ja, aber Lukas, sorry, dann darf ich dir mal als älterer Mensch einen Tipp geben.
Bitte.
Mach dir keine Gedanken darüber, über die Dinge, die du nicht ändern kannst, sondern mach dir Gedanken darüber, was du in der Hand hast. So. Und wenn du sagst, du willst deine Jungs fordern, dann guck, dass du jetzt, also erstmal als ich seinerzeit, ich weiß jetzt schon nicht mehr, mit welcher manche, ich hatte ja mal die 2001er, jetzt habe ich die 2005er, ich habe mit glaube ich, so im D-Jugendalter mit den Mannschaften in unterschiedlichen Ligen gespielt. Also es gibt den wie heißt das denn? Wird vom FC Köln gemacht, ein Sparkassencup. Guck mal, ob es den noch gibt. Müsste etwa für euer Alter sein, anmelden. Da werdet ihr euch auf Kreisebene qualifizieren und dann spielst du überregional. Es gibt einen Volkswagen-Cup, da kann man sich auch anmelden. Da nehmen auch immer nur leistungsorientierte Mannschaften teil. Da muss man zum Autohaus gehen und sagen, hier bitte, ihr müsst sagen, dass ihr uns da unterstützt. Die müssen kein Geld geben, die müssen nur einen Wisch unterschreiben. In der Regel machen die das. So, und dann hättest du schon mal 2 Wettbewerbe, wo du unabhängig von deiner Staffeleinteilung spielen könntest. Musst du mal gucken, ob das für deinen, es gibt den Danone Nations Cup, auch eine coole Geschichte. Also guck mal, was es für Wettbewerbe gibt, wo überregionale Mannschaften zusammenkommen. Und dann empfehle ich dir noch, nimm Kontakt auf. Nimm Kontakt auf zu Roda. Nimm Kontakt auf zu, weiß ich nicht, den ein Jahr jüngeren Mannschaften von Gladbach, Köln und Leverkusen. Mach Freundschaftsspiele gegen die, sodass du damit dann überregionale Herausforderungen machst für deine Jungs und dass die auch mal sehen, dass die vielleicht hier auf Kreisebene manches Spiel 12-0 gewinnen, aber dass, wenn die mal gegen abgezockte Jungs spielen, die ein Jahr jünger sind, dass sie auch mal sehen, wo ihre Grenzen sind. Also da an der Stelle wirklich kümmere dich um die Dinge, die du beeinflussen, die du gestalten kannst und mach dir keine Gedanken über die Dinge, die du nicht in der Hand hast. Das eine macht ja Spaß, das andere ist dauerhaft frustrierend.
Ist richtig, aber sind Sachen, die teilweise auch schon laufen. Teilweise haben wir beispielsweise Freundschaftsspiele gegen den FC oder Gladbach waren schon vereinbart. Gut, konnten mit Corona dann eben auch nicht stattfinden, leider. Ich finde es halt einfach schade, wie gesagt, wenn man sich in so einer Zeit, wie gesagt, es gibt dringendere Themen, aber eben da an Leute wendet, die dafür ja auch mit zuständig sind. Ich habe zum Beispiel sogar auch einen konkreten Vorschlag gemacht. Ich hab gesagt, was ist denn, wenn man sagt, okay, die Saison wird aller Voraussicht nach abgebrochen, aber man kann im Sommer eventuell Quali-Runden spielen, für die man melden kann. Ja, dann kann jeder sich aus seiner Sicht sinnvoll eingruppieren, wenn man die Quali halt nicht schafft. Okay, dann fällt man halt zurück, aber dann hat jede Mannschaft die Chance aufzusteigen. Es gibt eine sportlich faire Perspektive. Also es kann sich jeder sportlich dafür qualifizieren. Und ja, man kann einfach dafür melden, für diese Quali-Runden. Muss jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss sein, sage ich auch gar nicht, dass das die perfekte Lösung ist, wäre aber vielleicht ein Ansatz, über den man mal irgendwie nachdenken könnte, den man weiterdenken könnte. Und wenn ich da einfach versuche, irgendwie in einen Austausch mit Leuten zu kommen, die da irgendwas bewegen könnten und man da eben sehr wenig Anklang findet, dann ja, finde ich das einfach schade und ja, wie du schon sagst, Martin, das ist dann auch frustrierend.
Das ist total frustrierend, aber ich könnte mir vorstellen, ohne jemandem nahe treten zu wollen, dass die Gremien, die da tagen, ähnlich veränderungswillig sind wie so eine durchschnittliche Kultusministerkonferenz.
Ich glaube, der Vergleich ist ziemlich gut und treffend, ja. Ich glaube, damit ist alles gesagt zu dem Thema.
Ja, nein, wir wollen ja auch gar nichts schwarz malen irgendwie. Es gibt auch viele tolle Kontakte, die wir da haben und von denen wir sehr profitieren und mit denen man sich wirklich gut austauschen kann. Ich will da auch gar nicht alles schlecht machen, überhaupt nicht, aber sind halt so Gedanken, ja, die man sich macht. Und
das sehe ich ähnlich. Also ich kann es nur von meinen Kontakten sagen, hier beim FVM, der Staffelleiter unserer ersten Mannschaft zum Beispiel, der René Stoll, wenn alle so wären, hätten wir einen vorbildlichen Verband. Der ist wirklich top, entscheidet immer im Sinne der Vereine und das ist top. Es gibt aber auch leider andere Vertreter unseres Verbandes, die ich da auch schon kennenlernen durfte. Das war nicht so schön, aber so ist das halt. Es gibt solche und solche. Gut. Wie es auch bei den aber Vereinen so ist.
Ja, genau. Aber dann haben wir doch was einigermaßen Positives, womit wir, glaube ich, jetzt einigermaßen schließen können und auch zum Ende kommen müssen. Wenn ich auf meine Themenliste gucke, dann hätte ich tatsächlich noch das eine oder andere, was wir besprechen könnten, weil ich auch sehr gerne noch besprechen würde, was auch durchaus interessant ist. Aber wenn ich dann zeitgleich auf die Uhr gucke, dann sehe ich, dass es doch schon eine ganze Weile hier geht.
Also zum Abschluss würde ich vielleicht ganz gerne, wenn ich das darf, keine Frage mehr an Martin stellen, sondern einfach, da schließt sich dann für mich der Kreis. Also für mich war es ein besonderes Gespräch mit dir, Martin, weil, das habe ich dem Lukas auch gesagt, das war im Prinzip mit meiner Favoriten für den ersten richtigen Podcast, weil das ist im Prinzip so ein Stück weit mein Raspo-Kreislauf. Du hast es gesagt, du warst einer meiner ersten Trainer im Verein, du warst selber Jugendspieler, du warst Seniorenspieler, du bist Jugendtrainer, du hast eine Vorstandsarbeit übernommen, deine beiden Söhne kicken, einer in der Jugend, einer im Seniorenbereich jetzt, sie engagieren sich als Trainer, das ist so ja ein Stück weit Raspo gelebt und deswegen ist das für mich, weil wir uns auch schon so lange kennen, etwas ganz Besonderes gewesen und es war wie immer sehr, sehr kurzweilig und launig, mit dir über Fußball zu sprechen.
Ja, ich habe mich tierisch gefreut, dass ich hier für die erste Folge mit Gast eingeladen wurde, Versuchskaninchen zu sein. Ich glaube, der Versuch hat geklappt und jetzt freue ich mich darauf, zu hören, wie die nächsten Gäste hier so durchkommen und bin mal gespannt, wen ihr da so alles aus dem Hut zaubert.
Du hast die Latte auf jeden Fall sehr hochgelegt.
Ja, wir haben da auch den einen oder anderen, mit dem wir da schon gesprochen haben und da werden auf jeden Fall auch noch weitere interessante Gäste folgen. Ich glaube, es bedarf jetzt gar keiner großen ausleitenden Worte mehr von mir. Ich glaube, es ist alles gesagt. Auch ich möchte mich nochmal bedanken. Martin, vielen Dank für den Podcast. Vielen Dank dafür, dass du zu Gast warst. Auch ich fand es sehr kurzweilig und ja, wie der Patrick schon sagt, hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer mit dir über Fußball zu sprechen. Patrick, dir möchte ich auch danken.
Kann ich dafür, so zurückgeben, Lukas, für die Vorbereitung, für das technische Equipment, wie immer top.
Sehr gerne, ja, gut. Wir sind da alle Amateure, aber wir geben unser Bestes. Und in dem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und ja, wir hoffen, euch bei der nächsten Folge wieder mit an Bord zu haben. Macht's gut.
Schön. Schönen Abend, auf Wiedersehen, Wiederhören. Bis bald, bleibt alle gesund.
Ciao.
Wir vom Stier, der Raspo-Fußball-Podcast.
Keine Ahnung, wer es geht.